Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Dankeschön. Ja, genau, ich finde es gut, dass ihr seht, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, auch müde und schwach sind manchmal. Wir haben manchmal ein Christentum modelliert, das eigentlich eher aus dem Fernsehen ist, eher aus dem Showbiz ist. Alles gut, kein Problem, wir lächeln ständig. Ich habe da so meine Bedenken. Weil das führt zu Heuchelei. Und ich erlebe das, dass es mir gut geht und ich erlebe es, dass mir es nicht so gut geht, wo ich mich dann an meine eigenen Worte, die ich gesagt habe, erinnern müsste und auch mich erinnere. Und ich merke, was mir wirklich wichtig ist. Es gibt nämlich einen Ort, an dem ich lerne und an dem ich auftanke und das ist Gott selbst, ist seine Gegenwart. Es gibt keine bessere Quelle, es gibt kein besseres Kraftwerk, es gibt keinen besseren Ort als Gottes Gegenwart. Und Gottes Gegenwart hat ganz viel mit Gemeinde zu tun. Ich versuche das zu erklären. Ursprünglich hat Gott im Garten Eden einfach Gemeinschaft gehabt mit Adam und Eva. Und es war ganz natürlich, dass Eva und auch Adam erlebt haben, dass Gott im Garten war, dass Gott dort war. Sie hatten direkten Zugang, nichts hinderte sie, mit Gott zu kommunizieren. Sie sprachen ganz normal, wie du und ich, miteinander. Und so sprachen sie mit Gott. Und die Zustände, die waren paradiesisch. Ich weiß nicht, ob das Bild das wiedergibt, aber das sieht schon fast so aus, glaube ich. Es war einfach himmlisch, war überall schön warm, überall gab es Früchte. Noch hat der Löwe das Lamm nicht gebissen, noch hat die Schlange kein Gift versprüht. Noch haben Moskitos, was weiß ich, wo gesaugt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, es war perfekt. Es war so gut, dass man es Paradies nennt. Und in diesem Paradies, da hörten Menschen Gott kommen. Sie hörten, wie Gott durch den Garten geht. Und dann passierte ein Ding, also nicht mit diesem Granatapfel da oben, das ist nur symbolisch, aber es passierte ein Ding, dass Adam und Eva Gottes Wort übertreten haben, einfach ignoriert haben, was er gesagt hat. Und das ist ein Problem, weil Gott spricht die absolute Wahrheit und Gott spricht das, was Realität ist. Und jede Abweichung davon ist eben nicht mehr Wahrheit. Und was ist die Abweichung von Wahrheit? Lüge. Und was ist die Abweichung von Realität? Das ist Fantasie und ist Utopie. Und Adam und Eva wichen ab von dieser Wahrheit Gottes. Und die Bibel hat für diese Abweichung von der Wahrheit Gottes einen Namen. Das nennt sich Sünde. Abweichen von der Realität, abweichen von der Wirklichkeit Gottes in eine andere Wirklichkeit, die Gott fern ist. Und diese Wirklichkeit, die Gott fern ist, die bringt ganz bestimmte Dinge hervor. Die Wirklichkeit, die von Gott entfernt ist, die bringt hervor Blut, Schmerz, Tränen. Ich habe gestern Abend noch wieder mal Fernsehen geguckt. Ich mache das gern zur Entspannung, wenn ich Auto fahren habe, weil sonst sehe ich die Autobahn beim Augenschließen, also so ist mir das dann lieber. Und da gab es diesen Film im ersten, ich weiß nicht, wer ihn gesehen hat, über diesen Überfall der Botschaft in Tunis. Ob der gut oder schlecht war, das müssen wir jetzt nicht debattieren. Aber eins hat sich mir eingeprägt, da ging es darum, eben radikale Terroristen wollten im Namen Gottes jemand erschießen. Und dann sagte die Schauspielerin zu ihm, man kann keinen Menschen töten, egal in wessen Gottes Namen. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, dass der Tod und das Morden und das Hassen, dass es mit dieser Unwahrheit, mit dieser Sünde zu tun hat. Aber das geht viel, das geht ja viel, das ist ja jetzt sehr, sehr deutlich, aber das geht auch viel feiner. Mit dieser Abweichung vom Wort Gottes, mit dieser Abweichung von Gottes Wahrheit, da beginnt Stehlen, da beginnt Lügen, da beginnt Ehebruch, da beginnt Betrug, da beginnt Ichsucht. All das ist die Abweichung von Gottes Wahrheit. Und das nennt man Sünde. Und diese Sünde, sagt die Bibel, die trennt uns von Gott. Dieses Abweichen von seinem Wort, dieses Abweichen von seiner Wahrheit trennt uns von Gott. Und das ist passiert. So flog Adam und Eva aus dem Paradies raus. Und der Erich hat da eine wunderbare Erklärung, wenn manche sagen, ja, das ist ja gemein, einen Fehler kann doch jeder machen. Ja, nein. Es gibt nämlich einen zweiten Baum in diesem Paradies. Und der hätte Sünde ewig gemacht. Das ist der Baum mit der Frucht des ewigen Lebens. Und wenn Adam und Eva nach ihrem Sündenfall von diesem Baum gegessen hätten, der ursprünglich nicht verboten war, dann wäre der Zustand der Sünde für immer gewesen. Und das würde bedeuten, die Trennung vor Gott für alle Zeiten, ein für alle Mal, unwandelbar. Wären wir getrennt von Gott, das wäre eine Katastrophe. Und so lebten die Menschen und lange Zeit hörte man nichts von Gott. Also man muss wirklich sagen, da liegen wirklich ein paar Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende dazwischen, bis Gott das nächste Mal einen Menschen angesprochen hat. Da gab es ihn irgendwann also die Bibel erzählt nicht so ganz genau, was da passiert. Da gab es einen Henoch, der irgendwie hat der auf sein Herz gehört, denn unser Herz, da gibt es etwas von Gott drin. Die Bibel sagt im Römerbrief, dass Gott uns ein Gewissen gegeben hat und eigentlich, wenn wir uns genau zuhören würden, würden wir wissen, was Gottes Wahrheit ist. Nämlich, eigentlich weiß jeder, dass Stehlen und Lügen und Morden falsch ist. Da braucht man nicht mal für in die Bibel lesen, das kriegen wir schon hier mit. Weil Gott es in uns hineingelegt hat. Und so gab es einen Mann, Henoch. Und die Bibel sagt, dieser Mann war gerecht in allem, was er tat. Also der lebte nach dieser Wahrheit Gottes, obwohl er Gott nicht so kannte. Aber Gott näherte sich ihm und dann später gab es wieder einen Mann, viel später. Der lebte auf der Erde und da gab es jede Menge andere Modelle, da gab es jede Menge komische Dinge. Die Menschen hatten sich so weit von Gott entfernt, dass Chaos auf dieser Erde war, Mord und Totschlag, alle Art von Sünden und es gab, die Menschen hatten sich eingelassen mit übernatürlichen Mächten, wurden machtvoll an manchen Stellen und dann wurde das Böse machtvoll. Das ist nämlich ganz schwierig, wenn du viel Macht hast und du bist böse, dann ist das Böse machtvoll. Und deswegen sandte Gott eine Flut und den Mann, habt ihr schon erraten, zu dem Gott Kontakt hatte, war Noah. Das war ein Mann, den sich Gott rausgesucht hat, dem es wichtig war, Gottes Wahrheit, Gottes Wort ernst zu nehmen. Und dem gab er ein Wort und dieses Wort war schwierig für ihn. Denn Gott sagte zu ihm, bau eine Arche. Und klar, er baute die nächsten 1,5 Jahre dran. Er baute 120 Jahre an diesem Monsterschiff in einer Wüste. Aber sein Vertrauen zu Gottes Wahrheit, sein Vertrauen zu Gottes Wort war so groß, das sagt nachher die Bibel, dass er in der Lage war, dadurch seine ganze Familie zu retten in diesem Schiff und alle Tiere, die Gott ihm gab. Jetzt magst du sagen, ja, das hat es nie gegeben. Ja, sei nicht so schnell. Es gibt alte Reports, unter anderem den Gilgamesch-Epoch. Das ist eine Schrift von den Babyloniern, die haben mit der Bibel gar nichts zu tun. Die berichten auch von so einer Flut. Und was noch viel schlimmer ist, die Azteken auf der ganz anderen Seite der Erde, die haben auch eine Sinnflut. Ja, vielleicht haben sie ja alle kollektiv fantasiert. Oder ist die Wahrheit? Deswegen ist es nicht so schnell mit den Antworten, vor allen Dingen, wenn man was nachweisen kann in Geschichte. Also auf jeden Fall diese ganze Trennung hielt an und dann kam Noah. Und wisst ihr, was das Schlimme nach Noah war? Dann kam auch schon lange nichts mehr. Und dann kam ein Mann, der betrat die Weltenbühne. Und der war schon ziemlich alt, als es geschah. Der war nämlich schon in seinen 70ern, als er mit Gott Gemeinschaft bekam. Und der Mann hieß Abraham. Und Gott war angezogen von diesem Mann, weil Abraham war ein Mann, der Gott ernst nahm. Er war ein Mann, der glaubte, was Gott sagt. Und die Bibel sagt, weil er das tat, hat Gott ihn für gerecht erklärt. Und dieser Abraham, der hatte als erstes eine der großen Dinge, die in seinem Leben geschah, war, dass Gott ihm einen Sohn gab, nach 20 Jahren Warten und vollständiger Unfruchtbar in dem zarten Alter von 100 Jahren. Also da haben wir noch viel vor, Leute. Und dieser Sohn, der Isaak, sagte Gott, durch den werde ich ganz dich zu einer Nation machen, durch den werde ich dir so viel Nachkommen geben, dass du sie nicht zählen kannst. Und wir wissen, dass es wahr. Da hatte ich schon öfters mal drüber geredet. Und dann kommen so die Erzväter, das ist Abraham, Isaak und Jakob. Und dann kommt 420 Jahre Pause. Wieder nichts. Nichts Besonderes auf dieser Erde. Also wir wissen nicht von einem gerechten So oder einem gerechten So, einfach Jakob starb, Josef war noch ein bisschen da und dann verliert sich die Geschichte und taucht erst wieder auf bei einem Mose. Und dieser Mose war ein besonderer Mann, den hatte Gott von klein auf gerettet und hat ihn von klein auf zubereitet für den Job. Top ausgebildet in der Society Ägyptens als Ersatzpharao, der zweite Mann im Staat. Er sprach viele Sprachen, war auch blitzgescheit, wusste alle seine wissenschaftlichen Erkenntnisse der damaligen Zeit und war in Kampfkunst erprobt, war sicherlich gut gestylt, lebte im Jetset, aber er hatte ein Problem. Er konnte sich schlecht beherrschen. Und deswegen hat er jemanden umgelegt. Und das kommt bei Gott nicht gut. Egal, ob es für einen guten Zweck ist. Versteht ihr? Gott macht da nicht mit. Dafür kriegt er 40 Jahre Schafgeblöke und muss 40 Jahre lang in die Wüste. Manche von euch fühlen sich vielleicht so, aber dann frage ich mich immer, was hast du ausgefressen? Aber die Gottesgegenwart war nicht so da. Und Mose war so entfremdet dieser Gottesgegenwart, dass er, da wie er plötzlich das Ding, er sieht irgendwas Komisches. Er sieht nämlich da vorne brennt so ein Busch. Und das Merkwürdige war nicht, dass der Busch brannte, sondern dass er nicht verbrannte. Und wie der nach Stunden noch nicht verbrannt war, hat er gesagt, das muss ich mir angucken. Weil er kannte das, dass es so kam, weg war es. Und hier war es jetzt konstant. Und er geht zu dem Feuer und wie er zu dem Feuer geht, hört er eine Stimme. Und Gott sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus, das ist heiliger Boden, denn ich bin hier. Ich rede mit dir. Und da ist die Gegenwart Gottes plötzlich. Und wenn die Gegenwart Gottes da ist, dann ist es manchmal wichtig, die Schuhe auszuziehen, weil es heiliger Boden wird. Und er erzählt Mose, was ihm auf dem Herzen liegt, schickt ihn zurück nach Ägypten. Lange Geschichte, könnt ihr gerne euch gut angucken. Der schönste Film aller Zeiten ist die 10 Gebote mit Charlton Heston. Also da kommt nichts ran, egal wie bunt es von Hollywood gefärbt ist. Aber oh, wenn Gottes Hand so kommt und so Rauch und die Wellen und die ganzen schönen Menschen in dem Film, also der ist einfach, und jetzt gibt es den auch handkoloriert, also herrlich. Wahrscheinlich so weit weg, wie nur irgendwas weg sein kann von der Realität, aber das ist völlig wurscht, der macht Spaß. Und da drin gibt es dann die Begegnung von Mose. Mose führt das Volk raus, kommt an den Berg Horeb und dann geht er für 40 Tage in die Gegenwart Gottes. Da ist sie wieder, die Gegenwart Gottes. Und er kommt zurück aus der Gegenwart Gottes und er hat einen Plan. Nämlich Gott hat ihm nicht nur die 10 Gebote gegeben, sondern er hat ihm auch, das kann man beim Lesen herausfinden, er hat ihm auch einen Plan gegeben für ein merkwürdiges Zelt. Weil Gott wollte Von diesem Moment an, wo er mit Mose zusammen war, hat er sich Gott vorgenommen, ich gebe euch einen Ort, an dem ich euch permanent begegne. Und deswegen hieß dieses Zelt, Zelt der Begegnung. Denn dort war die Gegenwart Gottes, die im Paradies verloren gegangen ist, war in diesem Zelt zum ersten Mal zurück auf der Erde. Und zwar auf der Bundeslade, die im Allerheiligsten stand, wo Gott genau gesagt hatte, wie die anzufertigen ist. Es ist faszinierend zu lesen, wenn man es liest, wie viel Gramm Gold an alles ist, wie viel Silber und wie das gemacht werden soll, bis zu den handwerklichen Feinheiten. Gott überlässt nichts dem Zufall. Und es wird alles genau so gemacht, wie Gott es gesagt hat, also genau nach dem Wort Gottes. Und dieses genau nach dem Wort Gottes bringt eins. Alles, was wir genau nach dem Wort Gottes machen, bringt seine Gegenwart. Denn das ist heilig. Weil es entspringt im Himmel. Und alles, was im Himmel entspringt, ist heilig. Deswegen war die Stiftshütte heilig und was da drin war, war heilig. Und in der Bundeslade waren dann drei Dinge drin. In der Bundeslade, dieser Ort, auf dem die Gegenwart Gottes saß, dort waren die 10 Gebote, die repräsentierten seinen Willen in 10 verschiedenen Geboten gepresst. Und es war seine Anschauung von Leitung, dass er nämlich Leiter beruft, dass wir uns nicht selbst berufen können, sondern dass Gott Menschen beruft und dass er als Zeichen ihrer Leiterschaft Fruchtbarkeit schenkt. Denn selbst ein abgeschnittener Stock, so erzählt uns die Geschichte von Aaron, ein abgeschnittener Stock konnte blühen und Früchte gleichzeitig bringen. Und dieser Stock lag auch in der Bundeslade. Und das dritte war Manna. Und das sieht er in dieser goldenen Schale, denn man glaubt heute, dass es irgendwie so Zeug war von irgendwelchen Läusen oder Kram, keine Ahnung, will ich gar nicht so genau wissen. Auf jeden Fall, es schmeckte honigsüß und man konnte es nicht lange vorrätig halten. Diese drei Dinge stehen für Gottes Willen, für die Leitung, die Gott etabliert und für die Versorgung, die Gott allen Menschen geben möchte. Und die sind eingeschlossen in dem Ort seiner Gegenwart. Denn überall, wo seine Gegenwart sich durchsetzt, da geschieht sein Wille, da geschieht Leitung aus Gottes Hand, da geschieht übernatürliche Leitung. Menschen, die Gottes Willen erkennen, die begreifen, was Gott will und die mehr andere Menschen da führen können. Und es entsteht übernatürliche Versorgung. Versorgung immer dann und überall dort, wo Engpässe sind. Deswegen ist die Bundeslade ist das Symbol für die Gegenwart Gottes. Und die Gegenwart Gottes war genau zwischen diesen beiden Engelflügeln, die wir auf diesem Bild sehen, dort oben drauf auf dieser Goldplatte. Diese Goldplatte nannte sich der Thron der Gnade und auf diesem Thron der Gnade war die Gegenwart Gottes. Da ist wieder diese Gegenwart, die wir aus dem Paradies kennen, die plötzlich wieder zu den Menschen gekommen ist, weil ein Mensch gehorsam war, nämlich Mose. Und war gehorsam, alles zu tun, wie Gott ihm das gesagt hat. Konnte er eine Öffnung schaffen für seine ganze Nation und nicht nur für sie, sondern bis heute zu uns. Des Weiteren fanden sie heraus etwas über Gottesdienst. Sie fanden damals heraus, und es wurde genau von Gott angesagt, wie Gottesdienst aussehen soll. Denn er sagte, ich will, dass du ein Räucheraltar aus getriebenem Gold machst. Und ich will, dass du ihm 4 Hörner gibst. Und die 4 Hörner stehen für Macht. Und die 4, dass es 4 sind, steht für jede Himmelsrichtung. Das heißt, der allmächtige Gott mit seiner allmächtigen Macht ist gegenwärtig auf diesem goldenen Altar. Und dort sieht man dann als nächstes den Schaubrottisch. Ups. Und der Schaubrottisch, der hatte diese kleinen, das seht ihr da unten, diese 12 Zwischenfächer. Und es gab für jeden Stamm Israels ein Brot. Und dieses Brot musste jede Woche neu gemacht werden. Und dieses Brot steht für die Verkündigung des Wortes Gottes. Und bei all diesen Gerätschaften, die Mose anfertigen sollte, war immer vermerkt, dass das nicht nur fürs Volk Israel gilt, dass das nicht nur jetzt eine vorübergehende Lösung ist, bis Jesus wiederkommt, sondern dort steht, es ist eine ewige Ordnung. Eine Ordnung, die ewig ist, was hat die? Kein Anfang und kein Ende. Weil diese Gegenstände sah Mose im Himmel. Denn im Himmel existieren die Originale dieser drei Dinge und auf Erden ist nur das Duplikat. Okay? Diese Duplikate, die standen im Heiligtum in dem ersten Teil des Zeltes und damals noch durch einen Vorhang getrennt, stand hinten dran die Bundeslade mit der Gegenwart Gottes. Und aus diesen drei Dingen herauskommend hat Gott verheißen, dass seine Gegenwart erreichbar ist. Nach Jesus zerriss dieser Vorhang und der Durchgang war direkt möglich. Dadurch, dass man durch dieses Heiligtum dann ging, musste man nicht mehr hoher Priester sein, um ins Allerheiligste zu kommen. Denn im Zelt damals, im Tempel damals, durfte das nur der hohe Priester. Da hatten wir alle keinen Zugang. Jetzt, durch Jesus Christus, der sein Leben gegeben hat für uns, haben plötzlich alle Menschen, die es wollen, Zugang zu Gottes Gegenwart, fast wie im Paradies. Und Gott hatte diese Modelle benutzt. Das erste ist das Zelt der Begegnung. Das zweite ist dieser Tempel, der nachher glorious gebaut wurde von Herodes. Und rechts sehen wir die Steine von dem Tempel, weil Jesus nämlich voraussagt, dass dieser Tempel zerropft wird und dass kein Stein aufeinander bleibt, sondern dass man sie hinabstürzen wird. Und passiert ist es und heute noch sichtbar und heute besuchbar im Davidson Center in Jerusalem. Kann man das sehen, wie diese Steine, die vom alten Tempel waren, hinuntergestürzt wurden. Und das hat Gott vorausgesagt in Jesus Christus und hat ihm sagen lassen, Leute, ich reiße diesen Tempel ab und ich baue ihn in 3 Tagen neu. Was hat Jesus gemeint? Jesus meinte, dass eine neue Stufe der Offenbarung kommt. Verstehen wir, die erste Stufe war im Paradies. Dort war der menschliche Zugang immer möglich. Die Adam und Eva konnten immer in die Gegenwart Gottes, wann immer sie wollten. Dann ging das verloren durch das Abweichen vom Wort Gottes, durch Sünde. Dann über eine lange Geschichte haben Menschen immer mehr Offenbarung bekommen. Das gipfelt dann in der Offenbarung des Moses, der aus dem Himmel abgebildet ein Heiligtum erstellen darf, in der Gott versprochen hat, dort bin ich gegenwärtig. Das ging über in den Tempel. Der Tempel hatte auch dieses Allerheiligste, war aufgebaut auf dem Berg Moria, das habe ich mal letztes Mal erklärt, an dem Abraham von Gott getestet wurde bezüglich seiner Treue. Und dieser Tempel, der wirklich der Mittelpunkt war und der einzige Ort war, wo man Gottes Gegenwart bekommen konnte, dieser Tempel wurde zerstört Stein für Stein im Jahr 70 nach Christus. Und Jesus hat gesagt, dass das geschehen wird, hat aber gesagt, in 3 Tagen werde ich diesen Tempel wieder aufbauen. Und das war natürlich ein großes Geheimnis. Kein Mensch verstand ihn in dem Moment, wo er es gesagt hat. Erst im Nachhinein verstanden die Jünger, dass er damit den Tempel seines Leibes gemeint hat. Denn von nun an gilt das Zeitalter der Gemeinde. Die neutestamentliche Gemeinde hat seinen Ursprung im Leib Jesu, der auferstanden ist. Das ist ein bisschen schwer zu verstehen am Anfang. Aber dieses, was Jesus getan hat, bildet diesen neuen Tempel, bildet die neutestamentliche Gemeinde. Und worum geht es in der neutestamentlichen Gemeinde? Um die Gegenwart Gottes. In der neutestamentlichen Gemeinde, in dem Tempel der Versammlung, geht es immer um die Gegenwart Gottes. Und wir sehen hier, dass es gab ein Zeichen, sogar bei den Juden, das haben die Juden gemerkt, Denn diese roten Wollfäden symbolisieren einen alten Brauch, den die Juden hatten. Sie nahmen so einen roten, einen scharlachroten Wollfaden und klemmten ihn in die Tür des Tempels. Und wenn zu der Stunde, wo der hohe Priester im Allerheiligsten war, indem er Blut von einem Opferlamm an diesen Altar spritzte und Gott ihnen zugesagt hat, ich weiß, dass ihr mich nicht direkt erreichen könnt, aber ich will euch trotzdem möglich machen, dass ihr Vergebung für eure Sünden bekommt, damit es euch nicht mehr von mir trennt. Dieser Hohepriester ging hin, sprühte da Blut dran und dann bekam das Volk Israel für ein Jahr Vergebung. Und dieses scharlachrote Faden war in der Tempeltür eingeklemmt. Das berichtet uns zwei Talmude, der babylonische und der Jerusalemer Talmud, also Schrift, heilige Schriften der Juden, die davon berichten. Und dieser rote Faden färbte sich dann weiß. Und daher kommt dieser Satz, wenn eure Sünde auch blutrot ist, so will ich sie weiß machen, weißer wie Schnee. Das kommt genau aus dieser Tradition, die da ist. Und ab dem Jahr 30 nach Christus färbte sich dieser Faden nie mehr weiß. Das berichten diese beiden Talmuds. Bis zum Jahr 70, wo der Tempel zerstört wurde, 40 Jahre später. Und das hat folgenden Grund, weil nämlich ab Jesu Tod gab es nur noch ein Opfer, das Gott akzeptierte. Und das war das Blut Jesu Christi für die Vergebung unserer Schuld. Und wisst ihr, niemand gibt sich gerne mit weniger zufrieden als vorher. So gibt sich Gott nicht mehr zufrieden mit dem Blut von Lämmern und von Kälbern und von sonstigen Viechern, sondern ein für alle Mal hat er selber den Preis für Vergebung bezahlt und akzeptiert keinen anderen Preis mehr. Du kannst noch so viel arbeiten, du kannst noch so sehr versuchen, gut zu sein. Es ist nicht ausreichend. Gott kann dein Opfer nicht akzeptieren, denn er hat das Opfer Jesu akzeptiert. Das, was Jesus für dich getan hat. Deine einzige Chance, in diese Wahrheit zu kommen, ist, es zu akzeptieren und für dich anzunehmen. Wir nennen das Entscheidung für Jesus. Wo man akzeptiert, ich will nicht mehr aus meiner eigenen Gerechtigkeit vor Gott stehen, sondern aus der Gerechtigkeit, die durch Jesus Christus kommt. Ich will nicht mehr versuchen, selbst den Zugang zu Gott zu suchen, sondern ich vertraue auf das, was Jesus für mich gemacht hat. Weil Gott, das zeigen diese roten Fäden, diese Tradition der roten Fäden, Gott akzeptiert nichts mehr, außer die Vergebung in Jesu Christi. Und manchmal sagen uns manche Religionen, ihr Christen seid ganz schön intolerant. Stimmt. Tut uns leid. Aber jedes Rettungsboot an der Titanic hat eine grässliche Form von Intoleranz. Verstehen wir das? Auf der Titanic gibt es nur noch eine Möglichkeit. Steig ins Boot. Sonst säufst du ab. So ist die Wahrheit, nimm Jesus an oder du musst dich für deine ganzen Sünden vor Gott selbst verantworten. Es wird nichts helfen, du wirst all deine Sünden ihm erklären müssen. Denn nichts wird diese Sünden dir vergeben, außer das Blut Jesu Christi, das für dich vergossen ist. Und so schreibt die Bibel ganz deutlich, dass durch Jesus Christus uns alle Schuld für immer vergeben ist, wenn wir es annehmen für uns, wenn wir es für uns persönlich in Kraft setzen, durch eine persönliche Entscheidung zu ihm. Und dadurch kommt die Gegenwart Gottes wieder zu uns. Denn die Gegenwart Gottes ist, was sich Gott wünscht. Gott möchte Beziehung zu dir. Gott möchte gegenwärtig sein. Gott möchte mit dir sprechen und möchte, dass du mit ihm sprichst. Gott liebt Menschen. Warum? Keine Ahnung, er tut's halt. Ich würde es vielleicht nicht so machen, aber er macht's. Versteht ihr, was ich meine? Gott ist vollkommen gut. Kann ich von mir nicht behaupten. Bin auf dem Weg zu. Aber Gott ist vollkommen gut und er liebt Menschen vollkommen. Ohne Einschränkung. Und er möchte Gemeinschaft mit ihm haben. Und deswegen ist in allem, was wir tun, ob es Anbetung ist, ob es Predigt ist, ob es Gottesdienst ist, in allem, was wir tun, ist unser wichtigstes Ziel was? Die Gegenwart Gottes. Worship. Hört ihr mich? Alle. Worship hat einen Grund, Anbetung, einen Grund, in die Gegenwart Gottes zu gehen. Einen einzigen Grund. Gott zu erheben in seine Wahrheit. Wenn wir seine Wahrheit aussprechen in diesen Liedern, ist seine Gegenwart hier. Denn Gott liebt sein Wort und seine Wahrheit. Deswegen ist die Gegenwart Gottes das, was wir suchen. Und John Wimber, der Gründer der Vineyard-Bewegung, der hat gesagt, sucht nicht die Kraft Gottes. Sucht die Gegenwart. Denn die Kraft und alles andere, was du im Leben brauchst, ist in seiner Gegenwart. Da, wo wir Gott begegnen, da ist alles drin. Kraft, Veränderung, Heilung, Befreiung, Auferstehung von den Toten, kommt alles in seiner Gegenwart. Wir müssen nicht die Kraft suchen. Wir müssen nicht die Totenauferstehung suchen. Nicht die Heilung suchen. Nicht die Befreiung suchen. Wir müssen auch nicht suchen den idealen Gottesdienst, sondern seine Gegenwart. Denn wenn seine Gegenwart da ist, ist alles andere in Ordnung. Da kommen unsere Herzen in Ordnung. Dort geschieht Transformation für unser Innerstes. Dort werden wir befreit. Dort werden wir erneuert. Dort bekommen wir, wenn wir mühselig und beladen sind, dort wird uns geholfen und wir sind hinterher nicht mehr mühselig und beladen in seiner Gegenwart. Und deswegen sollen wir die Gegenwart Gottes suchen. Diese Gegenwart Gottes kann man in der Gemeinde suchen, aber die Gemeinde hat noch einen anderen Auftrag. Die Gemeinde, das zeigen uns diese beiden Bibelstellen, das eine ist aus Haggai 2, 15 und 16, das andere ist Sacharja 8, 9 und 10. Ihr könnt es gerne lesen. Ich werde euch erzählen ungefähr, was da drin steht. Da geht es darum, dass Gott sagt zu dem Volk Israel, das Volk Israel hat es auf die leichte Schulter genommen, seinen Tempel zu bauen. Ihr erinnert euch, Tempel? Tempel ist der Ort, wo Gott gegenwärtig sein kann. Ja? Also das Volk Israel hat leichtfertig an diesem Tempel gebastelt, beziehungsweise sie hatten keine Zeit dafür. Die waren so beschäftigt mit ihren eigenen Geschichten, mit ihrem eigenen Leben, dass ihnen der Tempel Gottes nichts wert war. Und dann kamen ein paar Leute, Reformatoren, und haben gesagt, hey Leute, habt ihr nicht begriffen, wir müssen diesen Ort der Gegenwart Gottes bauen, damit er wieder erreichbar für die Menschen ist. Und als sie anfingen zu bauen, dann spricht Gott zu ihnen und sagt, habt ihr nicht gemerkt, bevor ihr den Tempel gebaut habt, war eure Mühe ganz häufig umsonst. Ihr habt viel gearbeitet, ihr habt viel gehofft, ihr habt viel investiert, aber ihr habt nie vernünftigen Lohn dafür gekriegt. Eure Ernte wurde klein, euer Geld war wenig, eure Gesundheit war wenig, all diese Dinge habt ihr Mangel gelitten, weil ihr nicht den Ort meiner Begegnung gebaut habt. Das ist, was der Text hier sagt. Und er sagt ihnen, das geht noch darüber hinaus, er sagt nämlich, wenn ihr diesen Ort meiner Begegnung baut, dann wirkt sich das auf eurer Stadt aus. Denn das ging nicht nur für die paar, die den Tempel gebaut haben, sondern dadurch, dass sie den Tempel gebaut hat, war plötzlich Wohlstand in der Stadt. Gab es plötzlich Frieden im ganzen Land. Wurden plötzlich die Dinge gut. Und es gibt tatsächlich eine Statistik, wenn in einem Land mehr als 10% wiedergeborene Christen leben, die sich wirklich biblisch orientiert ihren Leben leben, verändert sich die Ökonomie eines Staates zum Positiven. Siehe China. Chinas Reichtum geht auf die über 10% wiedergeborenen Christen in dem Land zurück. Wenn wir in unserer Stadt 10% werden, verändert sich die Ökonomie von Speyer. Das ist der Grund, warum ich gerne eine Gemeinde mit 5000 Leuten hätte. Das sind nämlich 10%. Weil es diese Stadt verändert. Wenn wir in Deutschland 10% zusammenkriegen und mehr, verändert sich das die Geschichte Deutschlands. Weil Gott ist bereit, über die anderen 90% großzügig hinwegzuschauen, wenn wir den Ort der Gegenwart Gottes bauen. Wenn wir den Ort bauen, wo Gott gegenwärtig ist. Denn wenn Gott in dieser Stadt gegenwärtig ist, wird es diese Stadt verändern. Dann wird es ganz andere Verhältnisse geben mit der Zeit. Und deswegen ist es so wichtig und entscheidend, Gemeinde Jesu Christi zu bauen. Es ist kein Hobbyprojekt oder das Projekt von irgendwelchen beknackten Leitern, sondern es ist dein Projekt, zu dem du berufen bist. Es ist dein Projekt, wo Gott dich anfragt und sagt, bist du bereit, mit deinen Händen, mit deiner Kraft, mit deinem Verstand, mit deinen Finanzen, mit allem, was du bist, den Ort der Gegenwart Gottes mitzubauen. Und das kann man, muss man eigentlich jeden Tag tun. Das geht nicht einmal und dann hat man es getan, sondern in jedem Gottesdienst müssen wir uns entscheiden, den Ort der Gegenwart Gottes zu bauen, indem wir uns wirklich auf Gott konzentrieren, nicht von unseren Handys ablenken lassen und nicht schon wieder drüber nachdenken, wie die Fußballspiele waren gestern, sondern da gehört einfach Disziplin her, Leute. Da gehört einfach wirklich Herz her, dass man sagt, ich will, dass hier ein Ort der Gegenwart Gottes ist, weil Gott sieht das. Und dort, wo wir sein Wort ernst nehmen, wo wir dieses Wort von Gott wieder zur Wahrheit erklären, dort zieht seine Gegenwart ein. Und dort verändert er alle Menschen, die damit in Berührung kommen. Wer will das? Oder wer will das nicht? Ja? Für mich ist es wichtig, dass wir es endlich begreifen. Gott guckt auf unser Leben. Und er sucht in unserem Leben, dass wir den Ort dieser Begegnung bauen. Und das kostet uns manchmal was, weil wir um vieles überwinden müssen von unseren eigenen Müdigkeiten und Lieblosigkeiten und Empfindlichkeiten, die wir alle so haben. Vielleicht habe ich sie ja nur, deswegen habe ich ja um Gebet am Anfang gebeten. Aber ich möchte euch einladen, wirklich radikal Gottes Gemeinde zu bauen. Den Ort zu bauen, wo er nach der Bibel her in dieser Zeit vor seinem Wiederkommen gegenwärtig sein möchte. Und das ist wirklich die neutestamentliche Gemeinde, kein anderer Ort auf dieser Erde. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns entschließen, hier zu investieren. Das Haus Gottes zu bauen, bringt die Gegenwart Gottes in ein Leben, eine Stadt und in das Land. Das bringt Segen für alle. Das ist unser Ziel. Das ist der Grund, warum wir Gemeinde bauen. Wir wollen diese Welt verändern. Und das kommt nicht durch gute Ideen, heroische Taten, sondern durch stupides Gemeindebauen, sich zu verschenken an Gemeinde, gemeinsam mit Brüdern und Schwestern einen Ort zu bauen, wo er sich offenbaren kann. Das ist, was kostbar ist in meinen Augen. Amen.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist. Liebe,